Ganz aktuell, jetzt direkt vor, ich glaube, 3 Tagen gab es ein Urteil in einem Gericht vor dem Landgericht Mühlhausen, über das wir nun sprechen wollen. Und zwar ganz konkret gegen 2 Neonazis aus dem Umfeld des Thüringer Neonazis Thorsten Heise. Und zwar handelt es sich um einen Fall, der im April 2018 passiert ist und dessen Prozess im vergangenen September angefangen hat und nun sein Ende fand. Und zwar wurden da 2 FotojournalistInnen verfolgt, angegriffen und schwer verletzt von den beiden Angeklagten Nordulf H. und Gianluca B., die als bekannte Neonazis diese beiden angegriffen haben. Konkret ist das Urteil jetzt, dass es sich eben nicht um einen gezielten Angriff auf Journalisten und die freie Presse gehandelt hätte. Und dementsprechend wurde der eine Täter, der 28 ist, zu 1 Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und der jüngere der beiden zu 200 Arbeitsstunden. Das ist so die Kurzzusammenfassung über diese Tat und die Bewertung des Urteils. Sprechen wir jetzt mit dem Journalisten Joachim F. Tornau, der den Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen bis zuletzt begleitet hat. Im April 2018 wurden 2 antifaschistische Journalisten von diesen beiden Neonazis über die Straßen von Vetterode in Nordwestthüringen gejagt. Das kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen. Anschließend sollen die Neonazis die Journalisten mit einem Traktorschraubenschlüssel, einem Baseballschläger und einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Vielleicht, um dieses Urteil vor dem Hintergrund besser einordnen zu können, was genau ist an diesem Tag eigentlich da jetzt passiert?
Das war ein Sonntag Ende April 2018, kurz vor dem 1. Mai 2018, als in Erfurt eine Neonazi-Demo stattfinden sollte. Und diese beiden Journalisten, also sind 2 Fachjournalisten, die auf Recherchen im Bereich Rechtsextremismus spezialisiert sind, die hatten irgendwoher, sagen sie, einen Hinweis bekommen, dass im Anwesen von Thorsten Heise, dem bereits angesprochenen Neonazi-Führer, das ist eine absolute Szenegröße, er ist nicht nur in der thüringischen NPD führend, sondern er ist auch im Bundesvorstand der NPD, also dieser rechtsextremen Partei, ist er Vizevorsitzender. Er ist aber auch Kameradschaftsführer, er handelt mit rechter Musik, er veranstaltet große rechte Veranstaltungen, Schild und Schwert Festival in Ostritz zum Beispiel in Sachsen. Also das ist eine ganz große Nummer, auch international vernetzt. Und der wohnt eben in diesem kleinen thüringischen Dörfchen Vretterode. Das liegt ganz nah an der, sagen, am Dreiländereck mit Hessen und Niedersachsen. Also das ist sozusagen der Ort, über den, um den es geht. Und genau da sind diese beiden Journalisten aus Göttingen, was da nicht weit weg ist, hingefahren, um das zu beobachten, um zu schauen, wer denn da alles kommt. Sie wollten fotografieren, sagen, das einfach beobachten. Dann sind sie aufgefallen, also sind bemerkt worden, was auch nicht weiter schwer war, weil sie sich nicht groß versteckt hatten, standen nur einfach, sagen, im Dorf. Und es folgte dann, das ist alles etwas ein bisschen kompliziert, aber im Kern lief es dann darauf hinaus, dass sie von den beiden Angeklagten dann im Auto über die Straßen der Umgebung gejagt worden sind, also Verfolgungsjagd 2 Autos, nach Aussage von Zeugen, Stoßstange an Stoßstange, also schon das lebensgefährlich. Und es endete damit, dass 2 Dörfer weiter die beiden Journalisten sich auf einem Grundstück einer Schweinemastanlage, auf die sie ausgewichen sind, festgefahren haben und nicht mehr weg konnten. Und dann sind die beiden Neonazis aus ihrem Auto ausgestiegen und haben, ja, also kann ich anders sagen, haben einfach haben die Journalisten brutal angegriffen, haben das Auto zertrümmert, Schaden eingeschlagen, Reifen aufgestochen. Und eben auch die beiden Journalisten schwer verletzt. Dem einen wurde mit dem angesprochenen Traktorschraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen, sodass tatsächlich der Schädel gebrochen war. Und dem anderen wurde mit einem Messer ins Bein gestochen. Außerdem wurde auch noch Pfefferspray ins Auto gesprüht, jede Menge. Baseballschläger war auch noch im Einsatz. Also ein brutaler Angriff. Und es soll, so stand es in der Anklage, bei der Gelegenheit den Journalisten auch ihre Kameraausrüstung geraubt worden sein. Wert von 1.500 €, das in dem Punkt, also das gehört zu den Punkten, von denen das Landgericht nun am vergangenen Donnerstag in Mühlhausen der Meinung war, dass sie das nicht nachweisen lasse, dieser Raub der Kamera. Sie haben also nur die Sachbeschädigung am Auto und die gefährliche Körperverletzung verurteilt, sind dann aber eben, du hast es angesprochen, zu sehr übersichtlichen Strafen gekommen, um das vorsichtig auszudrücken. Der Deutsche Journalistenverband, einer von vielen Institutionen, die sich danach fassungslos geäußert haben, sprach von einem Schmuseurteil oder von Schmusestrafen und das kann man wohl nur so unterschreiben.
Ganz konkret nochmal, um das nochmal gesagt zu haben, 1 Jahr Haft auf Bewährung und einmal 200 Arbeitsstunden ist jetzt das Urteil vom letzten Donnerstag. Wie kommt es dazu, dass so ein Urteil gefällt wird nach so einer relativ klaren Situation mit einer sehr krassen Körperverletzung und auch Sachbeschädigung?
Das ist in der Tat hoch erstaunlich, wie man zu diesem Ergebnis kommen kann. Also das eine ist, dass der Raub, der war angeklagt als schwerer Raub, also Raub unter Einsatz von Waffen, da ist eigentlich die Mindeststrafe 5 Jahre. Gut, das hat das Gericht runterfallen lassen. Das ist auch schon ein Thema für sich, ob das nachvollziehbar ist oder nicht. Aber nehmen wir jetzt erstmal wirklich nur das, was das Gericht für erwiesen hält, nämlich vor allem diese gefährliche Körperverletzung. Da ist das, was nun unterm Strich rausgekommen ist, tatsächlich wirklich erstaunlich wenig. Ich habe es gesagt, wie schwer die Verletzungen waren, wie brutal dieser Angriff war. Und dann bei einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr zu landen, das ist nicht allzu weit über der Mindeststrafe. Die Mindeststrafe für gefährliche Körperverletzung ist 1/2 Jahr Freiheitsstrafe. Und dann bei 1 Jahr zu landen ist wenig. Da wird dann berücksichtigt, dass das alles schon so lange her ist und dass die beiden Angeklagten nicht vorbestraft sind. Und im Fall von Nordulf H., dem Sohn von Heise, der eben zu diesen 200 Arbeitsstunden verurteilt worden ist, kommt dann noch, da ist es noch mal weniger, weil er nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist, weil er damals, als die Tat passiert ist, noch heranwachsender war, also 18 Jahre oder knapp 19 Jahre alt. Und dann ja, ist die Messlatte noch mal eine andere und die Urteile fallen anders aus. Aber auch da hätte man nicht unbedingt zwingend zu Arbeitsstunden kommen müssen, sondern hätte zum Beispiel auch Jugendstrafe verhängen können. Das hat das Gericht nicht getan, weil es eine Geschichte erzählt hat oder seinem Urteil zugrunde gelegt hat, die ja im Grunde, wie ich finde, durch keinerlei Beweisaufnahme gedeckt ist, also durch nichts, was in diesem Prozess ernsthaft erörtert worden wäre. Die haben ein Bild gezeichnet, dass Frette Rohde und insbesondere das Anwesen von Thorsten Heise im Grunde unter Dauerbeobachtung stehen würde. So eine Art, dass da sagen journalistische bzw. linke antifaschistische Paparazzi pausenlos vor der Tür stehen, alle Nase lang linke Demonstrationen in diesem Ort stattfinden würden, Busse in diesen Ort gefahren würden und den Ort unsicher machen würden mit Protesten. Ich spitze das leicht zu, aber so ähnlich war das Bild. Und was sei die Vorgeschichte, die müsste man kennen. Unter diesen Bedingungen sei insbesondere Nordulf H. aufgewachsen. Er kenne sozusagen nichts anderes, die Dauerüberwachung durch Linke. Und dann sozusagen die Botschaft, dann das müsste man wissen, dann könnte man zumindest zwar vielleicht nicht rechtfertigen, aber nachvollziehen, wieso jemand dann so ausrastet, wenn er Leuten gegenübersteht, die das tun, was er da nun jeden Tag erleben würde. Nur der Haken ist, der einzige Zeuge, der angeführt wurde als Beleg dafür, also das ist überhaupt nicht groß erörtert worden in diesem Prozess, muss man sagen. Der einzige Zeuge, den das Gericht dann anführen konnte in der Urteilsbegründung dafür, ist ein ehemaliger Bürgermeister von Fretterode, der aber schon seit über 15 Jahren nicht mehr im Amt ist und der aber im Amt war, als Thorsten Heise das Anwesen in diesem Ort gekauft hat und der damals schon auffiel mit doch sehr wohlwollenden Äußerungen über seinen neuen Dorfbewohner. Und sich auch damals schon immer echauffiert hat darüber, wenn es denn linke Proteste gab, was es in seiner Amtszeit genau 2-mal gegeben hat, dass da Busse gekommen sind und es Proteste gegeben hat, unangekündigte. Aber das war es dann auch. Das ist 20 Jahre her und seitdem hat es sowas nicht mehr gegeben. Sprich, Nordulf H., der jetzt 23 Jahre alt ist, der war damals noch Kleinkind, der kann sich vermutlich nicht mal daran erinnern. Und dann legt das Gericht zugrunde, dass das ein Grund sein kann, jetzt so auszurasten. Das ist, man kann es nicht anders sagen, tatsächlich haarsträubend. Und wenn das Gericht gefunden hat, dass das so wichtig ist, diese Vorgeschichte zu beleuchten, dann hätte es das auch im Prozess ausführlicher erörtern müssen und feststellen müssen, ob das wirklich so ist. Denn viel spricht dafür, dass ganz im Gegenteil Frette Rohde eigentlich ein sehr sicheres Rückzugsgebiet ist für Thorsten Heise und sein neonazistisches Umfeld, weil sie eben genau nicht viel befürchten müssen. In dem Dorf gibt es keinen Protest gegen sie und dass sich da mal vereinzelt Journalisten oder auch antifaschistische Aktivisten in diesen Ort verirren, das passiert eher selten. Damit kann man nicht erklären, wieso jemand angeblich in so einem psychischen Ausnahmezustand, wenn man so will, ist, nur weil da jetzt plötzlich 2 Leute mit Kamera vorm Haus angetroffen werden.
Das heißt, dass die beiden Journalistinnen vor allem auch diffamiert wurden oder ja, als LinksextremistInnen vorverurteilt wurden und das sozusagen die Begründung ist. Aber welche Rolle spielte dann eigentlich der neonazistische Hintergrund der beiden Täter in dem Prozess? Wurde das überhaupt thematisiert?
Das wurde durchaus thematisiert, insbesondere dank der Nebenklage, also der Anwälte, die beiden Journalisten vertreten haben. Die haben das sehr ausführlich recherchiert und haben das in einem Beweisantrag wirklich minutiös belegt, lauter Fotos, wo denn nun die beiden Angeklagten überall schon, bei welchen Demonstrationen, welchen Veranstaltungen, in welcher Funktion sie da unterwegs waren. Also das ist zur Sprache gekommen, aber im Urteil tatsächlich sehr, sehr wenig. Eigentlich nur in dem Sinne, dass die Richterin, die Vorsitzende Richterin eingangs sich bedankt hat dafür, dass der Prozess so sachlich geführt worden sei, weil sich da doch zwei politische Lager jetzt gegenübergestanden hätten, auch im Gerichtssaal. Das setzte sich ja in der Verteidigung, in den beiden Anwälten oder bei den Verteidigern fort. Die gehören auch eher der rechten Szene an, während die Anwälte der Nebenklage, also der beiden Journalisten, natürlich auch eher auf der linken Seite zu verorten sind. Also das hat sie dann gelobt, dass man sich dann trotzdem sachlich hat unterhalten können, obwohl es ja so eine ideologische Kluft gegeben habe. Aber das war es dann eigentlich auch. Dass es zur rechtsextremen Gesinnung gehört, gegen als politische Feindinnen markierte Leute vorzugehen, auch mit Gewalt vorzugehen. Gleichermaßen, ob es sich da jetzt um Linke oder um die Presse handelt, das spielt eigentlich keine große Rolle. Oder natürlich jetzt andere Feindbilder außen vor gelassen, aber in dem Fall jetzt Linke oder Presse. Dass das zum rechten Feindbild gehört und dass es zur rechten Ideologie gehört, mit Gewalt gegen diese Leute vorzugehen, die man als Feind markiert hat, das hat das Gericht bei seinem Urteil überhaupt nicht einfließen lassen. Es war im Grunde eigentlich ein fast politikfreies Urteil, wenn man so will.
Also ein politikfreies Urteil in einem politisch aufgeladenen Prozess. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt, der hier nochmal spannend geworden ist. Denn auch was die Ermittlungsarbeiten der Polizei anging, gab es ja so gewisse Unregelmäßigkeiten, sage ich jetzt mal. Also es wurde zum Beispiel ermöglicht, dass Beweismittel aus dem Tatfahrzeug herausgeholt werden konnten, ohne dass die Polizei das verhindert hätte. Und es gab aber auch nie eine Hausdurchsuchung bei den Tätern. Gab es in diesem Urteil und auch dem Prozess jetzt nochmal eine Aufarbeitung von dieser Polizeiarbeit auch?
Die Ermittlungen nach diesem Angriff sind mit einer Nachlässigkeit geführt worden. Das hat der Prozess durchaus zutage gefördert, auch dank natürlich des Einsatzes der Nebenklage. Aber auch die Staatsanwaltschaft selbst hat sich da durchaus immer mal wieder laut gewundert, wie das denn alles sein kann. Selbst die Verteidigung irgendwann mal wusste nicht mehr, wie sie damit jetzt noch irgendwie klarkommen soll. Also es waren tatsächlich als eine Serie von Ermittlungsversäumnissen, wird es angesprochen, als das Auto der Neonazis dann wieder am Haus Heise stand in Fretterode nach der Tat, wurde es zwar beobachtet von einer Streife, aber die haben halt wirklich nur beobachtet und haben nichts unternommen, als dann Leute aus dem Haus zum Auto gegangen sind, Sachen rausgeholt haben, anderes wieder reingelegt haben. Das weiß man nicht, was das war, aber dass es vielleicht keine gute Idee ist, ein Auto, das gerade in eine Straftat verwickelt war, einfach mal so, ja, dass man damit machen kann, was man will, möglicherweise aus dem unmittelbaren Umfeld der Tatverdächtigen, der Leute unterwegs waren. Hätte man drauf kommen können, sind die beiden Streifenbeamten nicht drauf gekommen, offensichtlich. Eine andere Streife, die ja ebenfalls am Haus war, hat ewig gebraucht, um mal irgendwie sich zu überlegen, ob sie in das Haus reingehen wollen von Heise, um das zu durchsuchen. Das haben sie dann irgendwann sehr spät gemacht, aber auch halbherzig, also nicht mit voller Besetzung, sondern eben nur mal so durchspaziert, dass man da dann zum Beispiel keine Kamera findet, die geraubt worden sein könnte, ist klar. Das Haus von Gianluca B., dem älteren Angeklagten, das steht sozusagen auf demselben Grundstück, wenn man so will, ist ein anderes Haus, aber direkt angrenzend, haben sie gar nicht erst durchsucht, da haben sie sich abspeisen lassen, weil seine Lebensgefährtin oder Frau gesagt hat, der ist nicht da. Gut, haben sie gesagt, gehen wir wieder. Die Suche nach der Kamera ansonsten beschränkte sich darauf, dass sie einmal irgendwie eine Streife, die Strecke von dem Ort zwei Dörfer weiter, wo die eigentliche Tat passiert ist, zurück nach Fretterode mal eben abgefahren ist, mal geguckt hat, ob da links und rechts irgendwas im Graben liegen könnte. Dass man da auch nichts findet, ist auch nicht so ganz überraschend. Und als dann irgendwann dann doch mal nach Tagen das Täterauto untersucht worden ist, also nicht in Fretterode, sondern irgendwo in einer Werkstatt, da wurde dann unter anderem eben ein Messer da drin gefunden und der Polizist, der das Auto durchsuchte, wusste ganz offensichtlich nicht, dass bei der Tat irgendwie ein Messer im Einsatz gewesen war und hat sich dann nicht weiter für dieses Messer interessiert, obwohl direkt neben ihm das Auto der Journalisten auch untersucht wurde mit aufgestochenen Reifen, aber da gab es offensichtlich auch keine Kommunikation, dass der eine dem anderen sagt, hier, ich habe hier ein Auto mit aufgestochenen Reifen, oh, ich habe ein Messer, könnte zusammenpassen. Auch das ist nicht passiert. Woran das liegt, kann man natürlich trefflich diskutieren. Der Eindruck, der vor Gericht entstanden ist, war vor allem einerseits ganz offensichtliche Unfähigkeit. Man kann es nicht anders sagen. Also das machten einfach oft, man muss es leider so sagen, nicht den allerhellsten Eindruck, die da unterwegs waren. Das andere ist, dass auch deutlich wurde, dass natürlich die örtliche Polizei kennt natürlich Thorsten Heise, der hat ein sehr bestimmtes Auftreten, der ist jovial, der vermittelt der Polizei auch den Eindruck, also ich kann meine Probleme grundsätzlich auch selber lösen. Und da wird, sagen wir mal, das staatliche Gewaltmonopol jetzt nicht allzu entschlossen von der Polizei vertreten oder beansprucht. Wenn dann Heise sagt, das kriege ich schon selber hin, und sagen sie, ja, tschüss, schönen Dank. Also da ist schon auch ein gewisses Wohlwollen da. Das muss keine politische Übereinstimmung sein, aber zumindest mal überlässt man ihm dann auch durchaus das Feld, der Eindruck entstand.
Das ist aber ja auch jetzt eine Praxis, die mit dem Urteil natürlich auch noch mal mehr Strahlkraft gewinnen kann, also auch einen Einfluss haben auf weitere Taten zukünftige von rechten Personen, die jetzt anhand von dem Urteil auch sagen können, naja, uns passiert ja auch nicht so viel, wenn wir sowas tun.
Genau, das ist ganz eindeutig die Signalwirkung, die von diesem und auch von ähnlichen Urteilen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, gerade auch in Thüringen, das Landgericht in Erfurt letztes Jahr, nach sieben Jahren den Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstedt abgeurteilt mit auch Bewährungsstrafen, ähnlich brutaler Überfall, wo sich auch alle an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, das kann gar nicht wahr sein. Natürlich hat das eine Signalwirkung an die rechte Szene. Also wenn man für solche Taten, in dem Fall also tatsächlich lebensgefährliche Behandlung, wie das dann juristisch heißt, mit Bewährungsstrafen oder Arbeitsstunden davon kommt, wie soll man da auf die Idee kommen, dass einem irgendwie ernsthaft Gefahr droht, wenn man tut, was Neonazis eben tun, nämlich Gewalt gegen politische Gegner, Gegnerinnen oder andere Feinde, Feindinnen ausüben zu wollen. Also das ist verheerend. Die Nebenklage hat nach dem Urteil das so formuliert, dass es eben darum ging, für die Neonazis eine No-Go-Area für Journalisten, Klammer auf, kann man mal ergänzen, und für Linke in Fretterode zu schaffen. Und genau damit sind sie durchgekommen. Und das, ja, wenn das nicht ermutigend ist, dann weiß ich auch nicht, was es noch geben soll. Also billiger kann man einfach nicht davonkommen für sowas.
Das ist soweit ein sehr vernichtendes Urteil über das Urteil. Ist jetzt klar, ob es noch eine weitere instanzliche Fortführung geben wird oder steht das Urteil jetzt erstmal so?
Also die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall Revision beantragt. Das heißt erstmal nur, dass das Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe irgendwann überprüft werden wird. Das heißt aber nur, dass es auf Rechtsfehler überprüft wird. Also nicht wie bei einer Berufung, wenn es dann, also eine Instanz drunter, wenn bei einer Berufung auf jeden Fall neu verhandelt wird und etwas ganz anderes rauskommen kann, sondern in diesem Fall müsste der Bundesgerichtshof sagen, das Gericht in Mühlhausen hat tatsächlich ja im Grunde handwerkliche Fehler gemacht. Entweder es ist krass unlogisch, was sie da entschieden haben, oder die haben das Strafrecht falsch angewandt oder die Strafprozessordnung.
Hat das eine gute Chance?
Ich finde es schwer zu beurteilen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil ich durchaus finde, dass die Urteilsbegründung, soweit sie natürlich nur mündlich gehalten worden ist, in Teilen unlogisch ist, auch durchaus Schwächen in der, also ist einfach nicht konsistent, wie da argumentiert worden ist. Das kann sein, dass das klappt, aber die Messlatte hängt sehr, sehr hoch bei sowas.